Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, wie man mit Gamification die Kundenbindung enorm steigern kann. Und dafür habe ich niemand anderen zu Gast als Roman Rackwitz, den Gründer und CEO von Engaging Labs, der damit eine der ersten Gamification-Agenturen in ganz Europa gegründet hat. Und wir sprechen, wie gesagt, anhand von 5 konkreten Beispielen darüber, wie man mit Gamification aus verhaltenspsychologischer Sicht eine höhere Kundenbindung erreichen kann und dadurch mehr Umsatz oder halt eben bessere Loyalty-Programme erschaffen kann. Und dann zeigen wir dir, wie man das ganz konkret für deinen Online-Shop umsetzen kann, damit du diese Mehrwerte heben kannst. Und deswegen, wie immer, wenn dir dieser Podcast auch nur einen Mehrwert gebracht hat, dann abonniere das Ganze und falls du es auf YouTube anschaust, lass mir gerne ein Like da und wie gesagt, auch immer wieder der Outreach, gebt mir gerne Feedback und wenn ihr jemanden kennen solltet, der unbedingt hier mit dabei sein muss, dann lasst es mich wissen. Aber jetzt genug davon, ab in die Folge und let's go! Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du da bist. Ich denke, einige kennen dich schon aus der LinkedIn-Bubble. Ich würde aber vorschlagen, dass du dich für alle, die von außerhalb zustoßen, selbst vorstellst und so ein bisschen mitgibst, was ihr denn macht.
Sehr gerne. Florian, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Genau, also Namen ja schon gehört. Roman Rackwitz, seit 15 Jahren mache ich das Thema Gamification. Mit dem Blickwinkel der aus der Verhaltenspsychologie kommend, sehr stark, Neurowissenschaft, also ich habe sie studiert, aber das ist mein Steckenpferd seitdem, das betrachte ich sehr gerne. In diesem Sinne bin ich seit 15 Jahren auch Gründer und Geschäftsführer von Engaging Lab. Das war damals aus meiner Sicht Europas erste reine Gamification-Agentur. Ich gehöre, glaube ich, auch jetzt weltweit mittlerweile zu den Dienstältesten. Wir haben eine Software, Tabby One, zusammen mit meinem Kumpel Bernardo Letaif gegründet und geschaffen. Die ist jetzt relativ frisch da. Ich selber habe schon den internationalen, also GameFed, die erste internationale Gamification Association sozusagen mitgegründet, durfte ich begleiten, war bei mehreren Konferenzen, war ich immer Co-Host. Also das Thema selber begleitet mich seit Ewigkeiten und ich glaube, ja, ich bin einfach der Nerd in diesem Thema, also ist meine Passion.
Super cool. Ich habe mir in der Vorbereitung natürlich einmal kurz deinen LinkedIn-Lebenslauf mit angeschaut. Bist du schon seit Anfang an selbstständig? Also hast du direkt so gestartet oder hast du auch Corporate Life einmal mitgemacht?
Ich hatte ein Jahr nach dem Studium, da habe ich für eine Entwicklungshilfe gearbeitet, die im Kongo tätig war. Da war ich unterwegs, aber danach direkt dann selbstständig gemacht, ja.
Einmal kurz für die Gründer so unter den Zuhörern. Du hast ja dich in einem wirklich nischigen Bereich damals selbstständig gemacht, wenn du sagst, das war auch tatsächlich die erste reine Gamification-Beratung oder Agentur. Wie war das? Habt ihr durch das Nischenthema viele Kunden direkt bekommen oder musstet ihr erstmal viel Aufklärung betreiben? Was ist das? Warum brauchst du das? Wie läuft das ab?
Sagen wir mal so, also Nische ist erstmal jetzt das, aus unternehmerischer Sicht, am Anfang versucht man das immer zu vermeiden, da will man irgendwie alle bedienen, mit Erfahrung, die weisen Leute, die wissen dann, nein, lass dich auf die Nische ein, hilft unbedingt und das kann ich nur bestätigen, es hat bestimmt 10 Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber dann hat es geklappt. Nein, aber der Punkt ist, eine Nische, also sagen wir mal so, ob etwas schwer zu erklären ist oder nicht, hängt weniger an der Nische, sondern eher daran, wie viel die Leute wissen, um was es geht natürlich. Es gibt einen gewissen Bereich von Gamification, der wird jedem sofort klar. Jeder versteht das sofort und da kannst du die Leute sehr gut abholen und sorgst schon mal für Interesse. Ich muss zugeben, wenn man dann die Leute dazu bringen will, es auch effektiv umzusetzen und nicht nur als kurzes PR-Instrumentarium oder sowas, dann braucht es schon sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Zum einen, weil man eben erstmal von etwas Falschem ausgeht aus meiner Sicht. Also weil einfach sich so eine Art Mythos entwickelt hat rund um das Thema, der was so leicht zu begreifen ist und dadurch denkt man dann nicht mehr weiter und man denkt, das ist also Gamification und das da braucht schon echt aus meiner Sicht sehr viel Arbeit, um die Leute davon wieder loszukriegen. Und der andere Punkt ist, da muss man wahrscheinlich sagen, das kennst du wahrscheinlich ähnlich auch, wir leben in einem, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum, auch in einem gewissen Kulturbereich, wo der Begriff noch eher als Daddeln und Zeitvertreib abgetan wird. Also das haben wir ganz, ganz oft. Ja. Die Leute hören Gamification, haben erstmal eine positive Emotion, weil keiner hat eine negative Emotion mitspielen. Das ist das Schöne, wenn man sich selber denkt. Ja. Aber im nächsten Moment merkst du wirklich, also gerade wenn du unternehmensintern unterwegs bist, merkst du dann so, Moment mal, aber wir sind ja seriös, wir daddeln nicht. Und dann so, schon wieder Abwehrhaltung. Also du kämpfst gegen Wissensmangel aus meiner Sicht und gegen ein kulturelles Vorurteil.
Perfekt. Das ist ein sehr guter Punkt, den Begriff Gamification einmal einzuordnen, weil ich, wie du sagst, ich glaube, viele verbinden noch den reinen Spieleansatz damit und den reinen Interaktionsansatz, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Vielleicht kannst du einmal kurz ausführen, was Gamification eigentlich bedeutet.
Gerne, also natürlich immer aus meiner Sicht gesprochen. Gamification ist kein Produkt, wenn du es so willst, also was am Ende übrig ist. Es hat natürlich verschiedene Erscheinungsformen, aber in erster Linie ist Gamification für mich eine Art Interaktionsdesign, Gestaltung, wo du versuchst, Dinge so zu gestalten, wie es Spiel, Sport und Hobby gelingt, Leute zu binden. Also das ist die Grundidee. Ja, wir wissen, und das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern das weiß man aus der Forschung seit Ewigkeiten, dass es scheinbar ja weltweit gewisse Situationen gibt, und das ist egal, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du Mann bist, Frau bist, welche Kultur, welche Bildung, das ist völlig egal. Es gibt gewisse Situationen, die uns alle intrinsisch ansprechen. Intrinsisch bedeutet ja, ich mache es um des Machens Willens. Ja, also Spiel, Sport, Hobby kannst du da so ein bisschen groß mit rein. Also Spielen und Hobby auf jeden Fall.
Ja.
Und aus meiner Sicht ist es die Aufgabe von Gamification, der Disziplin, herauszufinden, warum diese Disziplinen wie Sport, wie Spiel und Hobby so einen Vorteil haben. Warum schaffen wir es uns so zu begeistern als Menschen, das, was man dort lernt, dann zu nehmen und unter dieser Linse andere Situationen zu betrachten, die wir als eher vielleicht anstrengend und eintönig und langweilig bezeichnen und dann rauszufinden, was fehlt denn da? Was haben die einen, was die anderen nicht haben? Und dann versuchst du natürlich das, wo es was weniger attraktiv ist, vielleicht dementsprechend zu verbessern. Das ist für mich die Idee hinter Gamification. Es wird dann oftmals sehr schnell, und das liegt auch am Begriff, klar, logisch, hast du Gamification, denkst du an Games, die meisten Leute, und da nehme ich zum Beispiel meine Familie nicht aus, die denken dann an jemanden, der halt vor der Konsole sitzt und zockt. Ja, das ist so dieses Bild. Also man denkt immer an dieses Produkt, was ich da habe, so als Unterhaltungsprodukt. Und deswegen denken die Leute immer ganz schnell, was ist das? Okay, die Leute spielen also einfach. Und was sehe ich im Spiel? Klar, ich sehe Pixel, ich sehe Avatare, ich sehe Punkte, ich sehe Badges, ich sehe Ranglisten. Dann ist wohl das, was Gamification ist. Okay, dann kann man anwenden. Und dabei wird leider halt vergessen, dass auch im Spiel das Ganze, was du auf dem Bildschirm siehst, nicht das ist. Das ist ja nur Mittel zum Zweck, um etwas zu transportieren, was wir spannend finden. Ja? Und es gibt eine schöne Definition. Und da bin ich auch fertig mit der Ausführung. Aber es gibt eine schöne Definition, die das, glaube ich, sehr, sehr cool rüberbringt. Ist das, wenn du dich, die ist von Bernard Suis. Und der hat einmal gesagt, dass das Spiel nichts anderes ist als der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Und solche Dinge rauszufinden und dadurch zu checken, Moment mal, warum liebt der Mensch es denn bitte im Spiel und auch im Hobby? Ja, jeder denkt jetzt bitte mal an sein Hobby. Freiwillig sich Herausforderungen zu setzen, um diese dann zu überwinden, nur um sich dann wieder Herausforderungen zu setzen. Das passt ja so gar nicht mit unserem Menschenbild zusammen. Und psychologisch und auch neurowissenschaftlich, finde ich, diese Dinge rauszufinden und dann eben die richtigen Lösungsansätze für Wirtschaft und Unternehmen zu bieten, das ist für mich Gamification.
Ja, ich fand es super spannend. In einem unserer Gespräche haben wir das ja auf Loyalty-Programme übertragen und wie es aktuell so in der Wirtschaft eingesetzt wird. Und das Erste, was einem dann in den Sinn kommt, ist irgendwie dieser Reward. Ich muss irgendwie eine Mini-Challenge machen und dann, was bindet den Kunden an mich? Ja, der Reward. Aber dann haben wir diesen super simplen Vergleich gezogen, der bei mir hängen geblieben ist. Du spielst also wenn du ein Spiel immer gewinnen würdest, was ja diesem Reward-Gedanken zuträglich wäre, dann würdest du ganz schnell aufhören, weil es am Ende tatsächlich gar nicht so sehr um den Gewinn geht, sondern um den Weg und diese Herausforderung, was zu dem Zitat passt, was du gerade gesagt hast. Das war für mich so ein Moment, wo ich, also so ein Aha-Moment für mich tatsächlich, weil ich glaube, das in ganz vielen Köpfen, vor allem jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive, noch nicht so wirklich angekommen ist.
Ja, also es gibt, man muss es so sehen, es gibt zwei große Bereiche, wenn es um die Motivation des Menschen geht. Und das ist die extrinsische und einmal die intrinsische. Und die extrinsische bedeutet einfach, du machst etwas, damit du was am Ende kriegst. Also vielleicht um eine Strafe zu vermeiden, vielleicht um eine tolle Belohnung zu kriegen. Ja, also das klassische Carrot-and-Stick-Ansatz, ja, oder Skinner, ja, was man da kennt, diese Konditionierung. Und diese Dinge funktionieren, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Also gebe ich dir eine tolle Belohnung, sagst du halt, ja, ich habe keinen Bock drauf, aber weißt du was, ich mach's für die Belohnung. Oder es gibt ja auch tausende Studenten, die setzen ihre Zeit in langweiligen Uni-Vorlesungen ab, weil sie danach ihren Abschluss und Zertifikat kriegen, ja, für eine extrinsische Belohnung. Hoffentlich wollen sie dann das auch machen, was sie da dann ausführen sollen. Aber wir haben das ganz, ganz viel. Und dann gibt's die andere Motivation, das ist die intrinsische, da machst du es einfach um des Machens Willens. Und es ist erwiesen, und das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, dass wenn Menschen etwas um des Machens Willens machen, sie viel mehr Mühen reinsetzen, sie viel bereiter sind, Dinge durchzuhalten, weil die Aktivität macht Spaß. Ja? Das, was du gerade gesagt hast mit dem Spiel, ich meine, das Schöne ist, Wer von uns hat Tetris durchgespielt? Ja, wie oft wir gehen, Spiele sind, also natürlich lieben wir es zu, nennen wir es von mir aus Gewinnen im Spiel. Ja, ich nenne es eher Fortschritt erleben. Und, aber das Lustige ist doch, niemand von uns würde ein Spiel gerne spielen, das wir anmachen und wir drücken 2, 3 Tasten, ah, habe ich geschafft, okay, Level 2, ah, wieder, ah, geschafft, Level 3. Und dann geht's so, nach Level 6 schmeißt es in die Ecke. Ja, weil wir, es ist langweilig. Wir lieben diese Herausforderung, die gegeben wird, und wir müssen bitte herausfinden, wie es funktioniert. Und dieses Herausfinden geht nur durch Try and Error. Lernen wiederum ist das, ja. Und wir wissen einfach, dass in diesen Situationen der Mensch eine ganz andere Art der emotionalen Verbindung mit der Aktivität aufnimmt. Auch mit der Story, die dahinter steckt. Und dann später, je mehr er reingesteckt hat, umso mehr wertschätzt er die Zeit, die er damit verbracht hat. Und auch das ist ein schönes Beispiel. Angenommen, ihr fangt ein Spiel an und das erste Level ist gleich ätzend. Oder von mir aus das zweite. Ja, und dann sagt, boah, das ist ja ein Mist, das habe ich mir aber spannender vorgestellt. Erste war ja noch okay, das zweite. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel größer, dass du aufhörst, wie wenn du, sagen wir mal, 10 coole Level hattest und das 11. ist stinklangweilig. Dann sagt, ja gut, das ziehe ich jetzt auch noch durch und dann, ja, das habe ich ja schon so viel gemacht. Also man merkt, das ist eine ganz andere Art der Bindung, ja, der emotionalen. Und wenn du es jetzt auf die Wirtschaft übermünzt, und das ist halt das aus meiner Sicht so ein bisschen komische, beziehungsweise muss auch mal gucken, was das Ziel ist. Wir haben natürlich ganz viele Loyalitätsprogramme, Kundenbindungsprogramme. Und so wie du es selber sagst, kann man wahrscheinlich zu 99% sagen, basieren die auf dem System, mach was und du kriegst was. So, jetzt wissen wir, ja, aus der Wissenschaft kommend, mach was und du kriegst was ist extrinsisch. Weil es ist ja eigentlich der Wurscht, hey, jetzt kauf das halt, kriegst einen Punkt. Ja, oder jetzt gibt es halt zurück, kriegst einen Punkt. Oder kauf halt was anderes, kriegst einen Punkt. Also man merkt, diese Belohnung ist überhaupt nicht verbunden mit dem Produkt selbst. Völlig wurscht. Ja, ich krieg einen Stempel beim Döner, ich krieg auch einen Stempel beim Kaffee. Also was habe ich gemacht? Geld ausgegeben. Völlig wurscht, für was. Und wenn man mal jetzt rein psychologisch das betrachtet, und der Punkt ist der, wir wollen ja den Menschen binden. Ja, es geht ja darum, den Kunden zu binden. So, der Kunde ist nun mal ein lebendes Wesen. Das wirkt nun mal psychologisch. Also muss ich alles durch die verhaltenspsychologische Brille betrachten. Und wenn ich da mal das System nehme, also lass uns mal auf der Zunge zergehen. Wenn ich sage, pass auf, ich will, dass du was machst, also gebe ich dir was dafür. Das ist der Inbegriff der Bestechung. Und das wirkt auch psychologisch wie Bestechung. Ja, also ich mache was, also entweder hätte ich es eh gekauft und du gibst mir jetzt noch da was dafür, dann sage ich, ja, alles klar, cool, ist ja nicht schlecht. Ja, das findest du beim allerersten Mal auch cool. Ja, wir alle erinnern uns vielleicht noch an, als wir das allererste Mal, keine Ahnung, Payback-Punkte bekommen haben. Ja, oder Miles in Moore, so, boah, ich muss ja dahin fliegen, jetzt kaufe ich das Ticket, geil, ich krieg noch Meilen zurück. Hey, weißt du was, die kann ich irgendwann auch eintauschen. Jetzt mittlerweile, nach dem 4., 5. Mal, geschweige denn nach dem 100. Mal, ist es so, dass du sagst, hey, Moment mal, ich habe doch gerade das Ticket gekauft, wo sind meine Meilen, gib mir die. Also, ja, das ist fast schon eine Forderung. Das heißt, es hat sich komplett umgedreht. Und das ist genau das Verhalten, das du von einer bestochenen Person kriegst. Die macht das, um dann am Ende was zu kriegen. Und jetzt soll mir bitte einer einmal sagen, dass ich von einer bestochenen Person erwarten kann, dass sie loyal wird. Also was bedeutet Loyalität?
Genau, das ist der Punkt.
Du bleibst auch mal bei mir, wenn was Mist läuft. Ja, oder du empfiehlst mich auch. Ja, oder du bist bei mir bereit, ein Produkt mitzuentwickeln. Ja, und das, die Story mitzugehen, wie auch immer. Also wieso? Also ich kann von mir aus dass Belohnungsprogramme gleichgesetzt werden mit Loyalitätsprogrammen, also von der Wirkung her, das ist ein totaler Schwachsinn. Und da merkt man, glaube ich, wo man mit der Entwicklung hin will. Eins noch dazu gesagt, es ist immer das Ziel, muss man auch ganz ehrlich sein. Also will jemand einfach nur, dass ich sage, du, mir ist es wurscht, ob du loyal willst. Du bist jetzt hier im Laden, ich will, dass du jetzt die Transaktion machst. Oder von mir aus, ich will jetzt, dass du im E-Commerce bitte den Checkout machst. Ja. Dann sind Belohnungssysteme der richtige Aspekt, im richtigen Moment nochmal zu kommen und vielleicht noch die Waage zugunsten der Entscheidung, okay, ich drücke auf Glück, kaufen zu machen. Will ich aber, geht es mir nicht nur um die Transaktion, sondern geht es mir eben um diese Bindung, die wir zusammen haben. Also wo ich sage, ich will mich jetzt schon darum kümmern, in der heutigen Interaktion, dass du vielleicht Bock hast, zurückzukommen, um weitere Interaktionen zu machen. Dann kümmere ich mich um Kundenbindung, um Loyalität. Dann sind das ganz andere Mechanismen, die da wirken. Und das ist leider, das ist ein guter Punkt, dass du gebracht hast. Das ist sowas mit nennen wir es mal, so ein bisschen Missverständnis oder Halbwahrheiten oder einfach Fehlwissen, was unterwegs ist.
Ja, ich finde, es gibt auch, also was häufig unterschätzt wird, finde ich, ist der Unterschied zwischen einem Wiederkäufer und einem loyalen Kunden. Ja. Also für uns sind es immer 3 Schritte. Ich habe den Einmalkäufer, der ist meistens bei mir noch nicht mal profitabel. Und dann kann ich den gegebenenfalls über ein geschicktes Retention Marketing mit E-Mails, wo dann der richtige Code gegebenenfalls kommt oder irgendwie das passende Komplementärprodukt gepitcht wird oder eben über so einen schnellen Benefit über so ein Punktesystem. Also wir kennen es ja in den meisten Loyalty-Systemen, gibt es ja irgendwie so Level oder Ränge und die ersten drei, die mache ich ganz schnell voll und dann kriege ich auch relativ schnell was. Und so, glaube ich, kann ich ganz gut von einem Einmalkäufer zum Wiederkäufer kommen. Mhm. Aber wie du richtigerweise sagst, um dann einen loyalen Kunden oder einen Fan aus dieser Person zu machen, dann braucht es mehr. Ja. Dann braucht es genau diese Herausforderung, Community, Co-Creation, das, was du gerade genannt hast.
Ja, es ist super erklärt, also da bin ich voll bei dir. Der Punkt ist, ich glaube, also wenn Customer Lifetime Value, nennen wir es mal so, ja, also wenn wirklich dieser Lebenszyklus ein Thema ist, die KPIs, die ich messe, dann merkt man ja, dass plötzlich zu dem klassischen, ich messe halt deinen Warenkorb oder ja die Transaktion oder Umsatz, kommt plötzlich der Zeitfaktor dazu. Das ist ja das, was ein Customer Lifetime Value zusätzlich ausmacht. Das heißt auch, ja, ich bin plötzlich nicht mehr gezwungen, den größtmöglichen Umsatz im Hier und Jetzt zu machen, weil ich habe ja die Zeit. Ja, also so kann man das ja dann zusammen sehen. Und man darf eines nicht vergessen, dass Zeit ist, und das kann man auch nicht abkürzen, das ist nun mal Psychologie in dem Fall, Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um diese emotionale Bindung aufzubauen, dieses Vertrauen aufzubauen, ja, dieses persönliche Investmentgefühl zu haben, so, ach, jetzt habe ich schon so viel gemacht, ich gehe doch jetzt nicht, wäre doof. Ja, und das Schöne ist ja auch, das kann mir ein anderer nicht einfach wegnehmen. Also wenn Zeit plötzlich ein Faktor ist und ich habe mir, sagen wir mal von mir aus, 100 Interaktionen oder 10 Interaktionen über einen Zeitraum von 2 Wochen erarbeitet mit jemandem, dann kann ja nicht einer kommen und sagen, hey, pass auf, ich gebe dir was und in 5 Minuten gehörst du mir. Ja, das funktioniert so nicht. Also du kannst vielleicht so viel bieten, dass der andere rüberkommt, weil er sagt, okay, mir sind diese 10 Interaktionen jetzt als Kunde und die 2 Wochen egal. Da musst du aber schon viel bieten. Ja, weil wir Menschen wirklich emotional krass an diesem selbst investierten Mühen hängen. Aber du erhöhst somit stark die Hürden. Also du kannst dir so wirklich was verdienen, diesen Aufbau. Und wir wissen einfach, dass die Menschen eigen eingesetzte Zeit und Mühen gefühlt sehr, sehr wertschätzen. Und dann auch bereit sind, wie gesagt, resilient zu sein. Ja, wenn du Mist baust, ist es halt nicht so schlimm. Ich red's mir gut oder wie auch immer. Und das Spannende ist, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der da dazu kommt, unser Gehirn ist nicht gut darin, Zeit einzuschätzen. Das heißt, wenn ich 10-mal eine Stunde mit dir verbringe, von mir aus über, also 10 Tage lang jeweils eine Stunde, ja, dann ist das gefühlt im Nachhinein, würde ich das als mehr Zeit einschätzen emotional, wie wenn ich einmal 10 Stunden mit dir am Stück verbracht hätte. Stehst du? Also einmal 10 Stunden am Stück, emotional gefühlt, sind kürzer empfunden wie 10-mal eine Stunde über 10 Tage. Und okay, da merkt man wieder, dass ich diesen Zeitraum brauche und ich kann es nicht abkürzen.
Ja, das finde ich super, dass wir die Investition so ein bisschen rausgehoben haben. Der Marc hat ja heute auch tatsächlich den Loop von dem Nir Eyal gepostet, wo du auch mit drauf reagiert hast. Vielleicht kannst du das daran noch einmal ganz kurz so ein bisschen auf der Meta-Ebene wiedergeben, weil ich glaube, das ist für die Zuhörer super spannend, wie sich das aufeinander aufbaut und dann aber auch eben in so einen Loop, in einen Loyalty-Loop zurückfindet.
Ja, sehr gerne. Also man muss dazu, der Nir Eyal, der hat das Buch Hooked geschrieben und der hat untersucht, wie Leute dabei bleiben, etwas zu tun. Na, es gibt ja zum Beispiel das Behavior-Modell von BJ Fogg, der hat untersucht, wie man Leute dazu bringt, etwas zu tun. Und man hat herausgefunden, und das ignoriert die Wirtschaft auch bis zu heute, die Mechanismen, die dazu bringen, mich, damit ich beginne, etwas zu tun, wie zum Beispiel von mir aus eine gute Belohnung, ja, so, ach gut, dann kaufe ich es halt, kriege ich noch dazu, wie auch immer, sind nicht die Mechanismen, die dafür sorgen, dass ich gerne dabei bleibe, etwas zu tun. So, und der Nir Eyal hat genau das Letztere eben in seinem Hook-Modell sehr gut untersucht. Und da sind 2 Punkte in seinem Quadrant. Also der hat diese Matrix gebaut, ja, und diese Matrix besteht aus 4 Quadranten. Der erste Quadrant ist dieser Trigger, wie auch immer der aussieht. Ja, Werbung, Empfehlung durch jemanden, Angebot eines Boden, wie auch immer, völlig wurscht. Danach kommt die Aktion, also ein extrinsischer Trigger. Ja, so, hey, kauf, buy one, get one free. Klassisch. Ja. Und danach kommt die Aktion, die du dann machst. So, und dann entsteht etwas, das nennt der Nir Eyal den Reward, also den Belohnungsquadranten übersetzt. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Belohnung, lesen die Leute halt gleich wieder, ja gut, ich gebe ihm halt was. Das ist damit nicht gemeint. Belohnung ist das, was jemand empfindet durch die Interaktion. Ja? Und das unterteilt er wiederum Danny Ryle in drei Bereiche. Reward of the Hunt, Reward of the Self und Reward of the Tribe. Reward of the Hunt, das ist so ein bisschen, von mir aus kannst du so klarstellen mit, hier, pass auf, jetzt hast du Sammelbildchen, jetzt ist es bald voll, weißt du, irgendwie sowas. Also da sind wir bei, okay, ja geil, die 10er-Stempelkarte ist voll oder Reward of the Hunt. Und es hat eine Wirkung, aber es ist mit Abstand die schwächste Wirkung von den drei Sachen, ja, was uns am wenigsten langweilt und gleichzeitig oftmals die teuerste, weil du musst dir wirklich was geben dafür. Dann gibt's den Bereich des Reward of the Tribe. Das heißt so, ich bin jetzt zugehörig ich gehöre zu einem Team, zu einer Community. Ja, ich habe dasselbe Interesse. Indem ich das mache, sozusagen connecte ich mich mit einer Interessensgruppe und ich bin nicht alleine. Ja, und dann kommt dieses soziale Gefüge dazu und so weiter. Ist auch eine eigene Wissenschaft für sich. Und das aber viel, viel stärker und mächtiger schon als Reward of the Hunt. Und dann gibt's den Reward of the Self. Das ist so dieses, ich werde besser, ich werde stärker, ich kann was besser, als ich es vorher kannte. So Skill-Aneignung, ja, diesen Fortschrittsgedanken. Übrigens etwas, was Spiele so genial machen, weil sie mich ständig merken lassen, wie ich vorankomme. Wo ich so sage, hey, das konnte ich eigentlich vorher nicht gar nicht lösen. Ach, endlich habe ich es rausgefunden. Oh, ich bin besser geworden. Oh, schau mal an, jetzt kommt eine Herausforderung, die ich nur deswegen machen kann, weil ich vorher das andere gelernt habe. Ja, Reward of the Self. Und man weiß, dass das eigentlich, so wie ich es gerade gesagt habe, eine Reihenfolge ist von am schwächsten wirkend, also Reward of the Hunt, das Schwächste, Reward of the Tribe viel, viel besser, Reward of the Self nochmal besser. Und gleichzeitig ist es so, bei dem einen muss ich dir was geben, Reward of the Hunt, also es kostet mich meistens was. Ja, ich gebe dir einen Bonus, einen Discount, schenk dir einen Toaster nach 10, was weiß ich was. Und bei Reward of the Self ist es vielleicht so, hey, ich gebe dir jetzt einfach Zugang zu etwas, zu einem Produkt, was du vorher nicht hattest. Es kostet mich eigentlich nichts. Jetzt hast du Zugang. Ja, und dadurch empfindet der nochmal, okay, geil, jetzt, warum darf ich das jetzt? Oder Zugang zu einer Herausforderung oder zu Informationen oder was immer es ist. Ja, ist immer natürlich kontextabhängig. So, das ist also die Belohnung. Ja, ist nichts, was du gibst, sondern was du jemand erleben lässt. Und dann, und das hängt zusammen mit dem vierten Quadranten vom Near Ryle, das ist der Investment-Quadrant. Und Investment, auch da gibt es drei Produktgruppen, wenn du es so willst. Es gibt einmal das Investment, das monetäre Investment. Es gibt das zeitliche Investment und es gibt den Aufwand, das Aufwandsinvestment. Ja, also monetäre kennt auch jeder so. Das ist dieses typische einarmige Bandit-Casino-Beispiel. Weißt du, du hast schon so, keine Ahnung, 20 Euro reingesteckt und du hast Angst, dass wenn du jetzt gehst an anderen Automaten und jemand anders kommt, der kriegt dann alles wieder raus, was du rein hast. Du hast ja schon 20, dann machst du nochmal 20. Das beste Beispiel für mich ist immer das Gorch-Fock-Beispiel, was wir noch kennen vielleicht, ja, die Gorch-Fock, das Segelschulschiff der Deutschen, was repariert werden oder renoviert werden sollte. Und das, am Anfang dachte man, ja, sind halt 10, 13, 15 Millionen. Ich weiß ehrlich gesagt die Zahlen nicht mehr hundertprozentig. Dann hat man es ins Dock geschoben, hat gemerkt, oh Scheiße, das wird viel, viel teurer. Hat noch eine Beratungsfirma geholt, die auch nochmal 10 Millionen so ungefähr gekostet hat oder 5 oder 12, also irgendwas, ein Riesenbatzen Geld. Die hat dann bestätigt, dass, ja, das wird um die 100 kosten, irgend sowas war es in der Größenordnung. Und dann war die, und ich meine, da wäre ein neues Schiff günstiger gewesen. Und dann war natürlich, okay, Nostalgie, keine Ahnung, aber dann war die Begründung eines Politikers im Fernsehen, ja, wo jetzt haben wir doch schon 10, 12, was weiß ich was, Millionen für die Beratung ausgegeben. Wenn wir das jetzt nicht bezahlen würden, 100, dann wäre das ja umsonst gewesen. Ja, also klassisches Beispiel für die Kohle. Aber es ist auch da der schwächste Faktor, der da richtig hält beim Investment. Der andere ist Zeitgefühl, eben dieser Punkt so, boah, ich habe jetzt schon so lange reingesteckt, ich höre doch jetzt nicht auf. Ja, das ist so schön so, auch unter anderem beim Spiel. Wenn du ein Spiel startest, weil es spannend ist und andere dir empfehlen, dann fängst du es an zu spielen. Jetzt hast du es von mir aus 6 Monate gespielt. Vielleicht kommt ein neues Spiel raus, was geiler ist. Ja, aber du sagst ja nicht einfach, okay, 6 Monate, tschüss, ab in die Ecke, schmeiß ich weg. Nein, du bist schon auf Level 32 Ork bei dem Game, jetzt machst du weiter. Ja, oder wie auch immer, im Sport genau dasselbe. Ja. Fängst du nicht einfach einen neuen Sport an, auch wenn du Bock vielleicht drauf hättest, aber du hast schon 6 Saisons reingesteckt, um ein guter Spieler in dem zu werden. Ja. Und der andere Punkt ist, der hängt damit zusammen, das sind so diese Mühen. Ich hab nicht nur Zeit reingesteckt, sondern ich habe darin gelernt. Ich bin besser geworden. Ich habe Schweiß reingesteckt. So dieser IKEA-Effekt. Ja? Warum wir IKEA-Möbel, die wir selber aufbauen, als wertvoller erachten emotional, als dasselbe Möbelstück schon aufgebaut. Weil ich habe es ja mit meinen Händen gebaut. Das muss besser sein. Ja? So diese Sachen. Und das ist das Modell vom Near Ryle. Und was du halt merkst, ist, wenn du dir das anguckst, was wirkt, damit Leute bleiben. Ach ja, das Schöne ist, jetzt sind wir ja die 4 Quadranten durch, jetzt würden wir ja im Kreislauf wieder oben bei dem Trigger ankommen. Je stärker der Investment-Quadrant sozusagen aufgebaut wurde oder je öfter du durchlaufen bist, umso eher wird dieser Trigger nicht mehr ein externer, sondern intrinsischer. Also nicht mehr jemand anders muss mir sagen, hey, buy one, get one free, sondern du sagst, jetzt habe ich mir das erarbeitet, natürlich will ich sehen, was als nächstes kommt. Ja, das heißt, plötzlich wird es intrinsisch, dieser Antrieb, was natürlich geil ist, weil mir als Unternehmen kostet das nichts. Und man weiß, dass extrinsische Trigger, das hast du schon erwähnt, wir stumpfen eher dagegen ab. Intrinsische genau. Trigger verstärken sich oft, je länger sie dauern. Genau, und das ist das Modell.
Ja, das ist auch was wir im Zusammenhang mit der Gen Z häufig sehen, dass da vor allem die extrinsischen Trigger immer weniger funktionieren. Also da geht es viel mehr um Authentizität, um die Story, um die Werte dahinter, die mich dann in diesen Zyklus reinziehen müssen. Was ich ein cooles Beispiel fand, was wir, glaube ich, letztes Mal hatten, was vielleicht jetzt nicht direkt umsetzbar ist, aber ich fand es nach wie vor cool, dass, wenn man jetzt mal an Adidas denkt zum Beispiel und man im Laufregal kann ich sofort, auch als Super-Einsteiger, kann ich sofort mir den Laufschuh für den Marathon auf Zeit mit Carbonplatte und allem drum und dran kaufen. Und ich habe aber nicht so einen richtigen Bezug dazu. Und wenn ich jetzt aber eben als Unternehmen dem Läufer so eine Journey aufbaue und sage, okay, wenn du mir gezeigt hast, du hast einen Halbmarathon gelaufen, reicht es bei mir ein, dann schalte ich dich frei für den zweitbesten Schuh. Und wenn du dann nochmal das Ganze in einer bestimmten Zeit geschafft hast, dann kannst du dir den wirklichen Racer holen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann eben genau dieses Investment gegeben. Ich bin connected, ich habe das alles reingebracht und ich bekomme diesen Reward, der sowieso für Adidas ja da ist. Den Schuh gibt's eh. Sie können ihn vielleicht nicht am Anfang an alle verkaufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so einen teuren Schuh nochmal kauft, ist wahrscheinlich eh nicht so hoch. Das fand ich ein klasse Beispiel, um das mal so zu visualisieren.
Ja, das ist, ich glaube, das zeigt ganz gut, was so dieser Unterschied so ist zwischen das eine Ziel des Verkäufers oft, ich will eine maximale Transaktion haben. Ja, na klar, der Meisterschuh, der teure, kostet mehr, ist ja klar. Und der Unterschied zwischen dem, wie eine Bindung aufgebaut wird, ja. Und ich meine, das sind so viele Faktoren drin, wenn du dir, also angenommen, ich komme rein und ich kaufe mir den Schuh, ja. Selbst ist jetzt völlig wurscht, ob ich mir 20 von dem teuren leisten könnte. Es geht gar nicht so um die Kohle, ja, sondern ich kaufe ihn mir. Er ist da, ich kaufe ihn mir. Zack, du hast ihn. Du hast eine andere Wertschätzung, wie wenn du sagst, wegen irgendeiner Historie, okay, jetzt, wo ich irgendwie 20 Mal oder einmal einen Marathon gelaufen bin, ja, einmal oder einen Halbmarathon, jetzt komme ich langsam in eine Liga des Laufens, wo dieser Schuh wirklich seinen Wert entfalten kann. Und dann kaufst du ihn erst, also du zahlst nach wie vor dieselbe Kohle, die du vorher vielleicht sofort gekauft hättest, aber mit diesem Gedankengang, dass du sozusagen jetzt bereit dafür bist und auch die Fähigkeiten des Schuhs nutzen kannst, erhöht klassisch den Wert des Schuhs. Das heißt damit natürlich auch dein Preis-Leistungs-Verhältnis, was du kriegst, obwohl es ja nur im Kopf stattfindet. Ja? Und auch da sind wir wieder beim Bereich, aus zwei, drei Gründen, warum das attraktiv ist. Ich meine, Adidas mit der gescheiten Story, oder ist ja völlig wurscht, das kannst du in allen möglichen Einzelhandelssachen machen, ja. Aber bleiben wir beim Sportschuh. Ich meine, anstatt dir einmal den teuren zu verkaufen, verkaufe ich dir auf dem Weg zum teuren schon zwei andere vorher. Gleichzeitig kommuniziert das ja auch noch was wie, hey, Adidas hat mir geholfen, dass ich überhaupt jetzt so geil den Schuh holen kann. Jetzt, die haben mir nicht gleich den teuersten verkauft, ja, sondern die haben mir geholfen, das Risiko zu minimieren, erstmal einen einfachen, wer weiß, ob ich es durchziehe, ja, auch noch bei der Ehre gepackt, so ungefähr. Und jetzt habe ich es durchgezogen, schau her, jetzt gehen sie mit. Die wollen mir nicht gleich das Größte, also selbst mal ein ganz einfaches Narrativ. Warum? Weil es alle anderen anders machen, ja. Das kannst du schon geil holen. Mal davon abgesehen, genau. Dass plötzlich der Schuh, also angenommen, du erkennst es, dass es für dich so eine Art Journey ist. Das ist immer eine Frage, wie ich es natürlich kommuniziere.
Genau.
Dann kaufst du den zweiten Schuh, ich schmeiß den ersten vielleicht deswegen weniger leichtfertig weg, weil, nein, der gehört dazu. Ich trage ihn vielleicht nicht mehr. Ja, aber der gehört mit dazu. So, und irgendwann hast du deine vier Schuhe in einer Reihe und du hast eine Serie. Und lauter so Zeug, damit kannst du so viel spielen und machen. Wir glauben aber halt immer, und so werden diese Dinger, dass der Mensch gleich so, weißt du, so auch zu rational denkt. Ja, so, ich krieg gleich das meiste für mein Geld. Oder wir kommen, deswegen kommen wir in der Werbung auch immer mit diesen ganzen, du machst dein Produkt besser, indem du ihm noch mehr Feature anhängst. Was natürlich zum Beispiel jetzt hier das Pendant wäre. Natürlich hat der teuerste Schuh hoffentlich die meisten Feature oder Möglichkeiten. Ja, was indirekt eigentlich den Kunden lähmt. Ja, weil er dann, klar, der erste initiale Kauf ist vielleicht der, wo man sagt, geil, ich habe mir das Beste geleistet, was geht. Und das finden viele cool. Aber wir vergessen immer diese Nachkauf, also Post-Purchase, also Nachkauf, ja, Deutschland ist ein bisschen komisch an, aber Aktion, ja, wo man dann in Zweifel gerät und sagt, naja, hätte das wirklich sein müssen? Und ihm da das zu nehmen und mitzunehmen, dass er am Ende sagt, ey, ich habe mir einen Arsch aufgerissen, ich hätte es gekonnt, aber weißt du, ich habe mir einen Arsch aufgerissen, um jetzt habe ich diesen Schuh und jetzt kann ich ihn auch tragen und jetzt kann er sein, denn jetzt ist die Kohle es wert. Aber das ist halt, das ist, wie gesagt, da ist ein Zeitfaktor drin und da muss man leider sagen, den Weg wollen, also die Firmen wollen ungern den Weg gehen, aber sie hätten gerne das loyale Verhalten des Kunden, das unbedingt diesen Weg voraussetzt. Da ist natürlich eine krasse Diskrepanz.
Das ist genau richtig. Ich finde es einfach stark, wie über solche Möglichkeiten die Wertigkeit des Produkts so immens steigt. Also in dem Moment, wo ich auch erkenne, dass andere diesen Schuh tragen, die haben dann genau das Gleiche getan wie ich dafür. Das connectet uns schon mal. Dann steigt parallel dieser Community-Aspekt mit an. Ich bin super stolz darauf, dass ich das habe. Und es ist ja in den Spielen genauso. Also man sieht ja, was heutzutage in Fortnite beispielsweise für diese Skins ausgegeben wird, und die wären natürlich nicht so viel wert, wenn man nicht dafür eben diesen Invest gehen müsste. Ja. Jetzt kann man ein paar natürlich kaufen, aber die meisten, die so begehrt sind, sind die, die ich halt freischalten kann, indem ich bestimmte Challenges löse, die halt ultimativ schwer sind oder ultimativ viel Zeit verlangen.
Ja.
Also ich gerne noch einmal reinbringen würde, wir hatten das ja, oder du hattest das in einem Projekt und wir haben das mal für einen Baumarkt angedacht, ist diese, wie ich diese Journey gut darstellen kann. Ich glaube, ihr habt ja auch eine Software noch mitentwickelt, die das mit abbilden kann. Aber vielleicht können wir einmal diesen Use Case der Journey basierend jetzt auf dem Einzelhandel durchgehen.
Ja, weil klar.
Das fand ich einen sehr interessanten und auch leicht umsetzbaren Aspekt.
Ja, gerne. Also man muss
Andreas, wenn du zuhörst, schaust dir genau an.
Also es ist so. Es gibt so ein paar Grundprinzipien, an die man sich sehr, sehr gut halten kann, ja, wenn man was gestaltet für jemanden. Der eine Punkt ist der, es gibt ein Grundgesetz, wenn du es fast so willst, im Spiel, im Game Design, überhaupt in der intrinsischen Motivation. Und das ist, dass sich eigentlich immer diese Spielsport-Hobby ist etwas, was sich über die Zeit vor mir entfaltet, aufgrund meiner Entscheidungen. Das bedeutet, erstens, ich lasse dich nicht sofort zum Ziel kommen, ja, sondern ich sorge dafür, dass du erkennst, dass es ein Prozess war. Es hat sich gelohnt, ihn zu gehen. Ja? Und zwar nicht, weil es nur an meinem Geld lag, den Geldbeutel zu zücken, sondern da steckt noch mehr dahinter. Und das ist das, was du gerade auch gemeint hattest. Ich meine, die Skins in Games bei Schülern auf dem Schulhof, wenn es ein seltener Skin ist und man hat ihn sich gekauft, ist cooler, wie wenn es ein Skin ist, den alle haben können. Aber wenn es auch noch ein Skin ist, den du nur gekriegt hast, weil du das und das geschafft hast. Ja. Und das ist dasselbe bei diesen Journeys. Das heißt, man macht sich Gedanken, wenn man ein Produkt hat, egal was es ist. Wir haben jetzt gerade Schuhe gehabt. Ja. Selbst da gibt es eben, wie gesagt, gewisse Features. Software, noch klarer. Eine Software 200 Feature, warum soll ich die alle vorne weggeben? Ja, sondern du kannst eh nicht alle den 200. nutzen. Die ersten oder die letzten 100 machen erst Sinn, wenn du die anderen 100 gescheit beherrschst. Und so gibt's in fast allen Sachen, im Weinbereich hatten wir das auch schon, ja, gibt es eben Dinge, die sich erstmal langsam vor einem entfalten. So, und baue ich eine Journey, überlege ich mir, hey, ich habe einen Nutzer, wo fängt denn der an, wenn er ein Newbie ist als Beispiel, also ein Neuling, ja? Das heißt nicht, dass jeder dort anfangen muss. Ich kann ja einem Neuen kann ich das empfehlen. Wenn jemand erfahrener ist, empfehle ich halt einen späteren Einstieg in der Journey. So, dann macht er das. So, und dann hat der, weiß der ganz genau, hey, cool, das Spiele und damit auch wieder bei der Journey. Also, ist nicht nur so, dass eine Journey sich vor einem entfaltet aufgrund der eigenen Entscheidungen über der Zeit, sondern sie sind in der Regel immer leicht zu beginnen, aber schwer zu meistern. Und das hört auch schon auf. Alle machen es immer leicht zu Beginn und dann wird es nicht schwerer. Ja, und emotional bzw. Verhalten, evolutionspsychologisch sucht unser Gehirn nach diesen Sachen. Was wird denn schwerer? Weil nur das ist es wert, unsere Zeit zu investieren, weil es uns besser macht. Das ist also der zweite Punkt. Also ich baue eine Journey, die einen Einstieg hat für jemanden, der einfach ist. Und vielleicht auch recht klar ist. Ich kann nicht viel falsch machen. Ja, also ganz oft ist das im Kauf eher so dieser Bereich. Ich kaufe etwas, auch bei Marken übrigens. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Leute entscheiden sich selten für den Kauf auch bei einer Marke, weil das Produkt zu gut ist, sondern weil es weniger wahrscheinlich ist, bei einer bekannten Marke auf den Arsch zu fliegen. Ja, also es ist diese Absicherung gegen das Scheitern. So, und wenn du jetzt eine Journey hast, ein kompliziertes Produkt und du gibst einem einen guten Einstiegspunkt und manchmal sogar nur einen, ja, weil wir auch immer denken, oh, der Mensch will Auswahl oder sowas. Also gib ihm von mir aus zwei oder drei, wo er aber dann bewusst entscheiden kann, gefühlt. Dann fängt er an. So, und was jetzt spannend ist, er merkt, oh, warte mal, das war ja der Einstieg in eine Journey. Wie merkt er das? Zum Beispiel, weil er sieht, weil ich damit angefangen habe, wird sich danach, ergibt sich das nächste, die nächsten 2, 3 Möglichkeiten. Und schon hast du eine Journey. Ja, klar, eine kurze, 2-stufige. Du willst, vielleicht macht es Sinn, eine 100-stufige zu machen, aber das Gehirn erkennt das Muster. Und jetzt ist es, und das Interessante ist die, dass, und das haben wir eben oft gemerkt, nur weil das Gehirn weiß, es existiert dieses Muster, wenn es dann mit dem ersten Produkt gearbeitet hat, das erste Feature genutzt hat, was immer eben der Punkt ist, geht sofort der nächste Lauf, wenn du zurückkommst, zum Unternehmen, in den Shop, in den Online-Shop, wie auch immer, und guckt nach, ah cool, jetzt habe ich das gemacht, was wären die nächsten 2, 3 Sachen? Und das heißt, er guckt automatisch nicht nach dem, was ist denn unten das Geilste? Auch nicht mehr, ey, wo kriege ich denn das Beste für mein Geld? Sondern plötzlich ist der Faktor, der dich entscheiden lässt, so, auf welcher Stufe bin ich und was entspricht jetzt meinen Fähigkeiten? Ja, und so baust du aus einem Produkt mit seinen Features ein Narrativ auf. Und du, ohne dass du sagst, es war einmal, ja, sondern einfach nur, du lässt das Gehirn erkennen, dass hier eine Logik dabei ist. Und wenn du es noch so baust, dass dem Gehirn klar wird, ja, weiter unten sind die komplexeren Dinge, ja, und die sind jetzt da, weil ich vorher was gemacht habe, dann übersetzt du das eigentlich darin, dass, ey, das Produkt hat mich besser gemacht, die Marke hat mich besser gemacht. Ja, und dann, und vor allem, wenn du dann noch eine Journey so baust, solange du natürlich den Punkt, dass du sagst, schau mal, da kommt noch mehr. Ey, es lohnt sich dran zu bleiben. Und wenn du jetzt zu einem Konkurrenzprodukt wechseln würdest, selbst, ja, dann ist ja sozusagen, dass all das, was du schon reingesteckt hast in die Journey, da akzeptierst du ja in dem Moment, du schmeißt es weg. Ja, du verzichtest auf all das, was du schon reingesteckt hast. Zeit, Aufwand, weil du jetzt zu einem Konkurrenzprodukt gehst. Und natürlich ist das eine emotional andere Hemmschwelle. Und ich meine, jetzt kommt so ein kleiner Input noch. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt so eine Journey für euer Produkt und jetzt gibt's natürlich immer Komplementärprodukte im Markt. Und jetzt sagst du, hey, weißt du was, das ist die perfekte Stelle in der Journey für mein Produkt, dass du vielleicht das andere Produkt dir noch anguckst, was komplementär ist. Ja, so, erstens einmal kannst du damit geile Kooperationen mit anderen Marken aufbauen. Zweitens erkennt jemand plötzlich, warte mal, ich bin gerade mit dir diese Journey in dein Produkt gegangen und deswegen bin ich jetzt so weit, bei dem anderen das anzufangen und beides zu kombinieren. Das heißt, plötzlich erhöht sich der Wert deiner eigenen Journey, obwohl du sozusagen das nächste gar nicht bieten musst, sondern jemand anders das bietet. Aber du profitierst davon, also von dem Erfolg eines anderen Produktes. Ist es leicht? Also sagen wir mal so, es ist kein Hexenwerk. Musst du umdenken, was deine bisherige Customer Journey angeht, ja, und wie schön es war, so geradlinig jemanden durchzuführen und eigentlich mit der Nase draufzustupsen. Ja, das ist es so nicht mehr und das bedeutet ein bisschen Aufwand und Umdenken. Aber wir sind wieder bei dem Punkt, willst du die Transaktion schnell hinbekommen, dann lass es, es ist der Aufwand nicht wert. Bleib bei dem, was man jetzt macht, ja, triggern durch eben extrinsische Sachen. Willst du wirklich den Customer Lifetime Value erhöhen, ist es das, worauf es ankommt, dann ist das eine ganz coole Roadmap, die man laufen kann.
Ja. Was ich halt cool fand, wir hatten das ja mal am Beispiel von einem Einzelhandel Baumarkt konzipiert. Ja. Und was ich spannend fand daran war, dass der grundsätzliche Aufbau eines Ladens fast schon sehr ähnlich dieser Journey entspricht. Also am Anfang, wenn man reinkommt, hat man die relativ einfachen Produkte, die jeder bedienen kann. Und je weiter, je tiefer ich reingehe, desto komplizierter wird's. Und irgendwo hinten ist dann Sanitär und der Zement, den halt wirklich nur die Profi-Heimwerker jetzt selbst verwenden würden. Und wenn ich das halt so aufbaue und aufziehe und das einfach visualisiere und den Kunden vielleicht ein bisschen da mitführe und ihm helfe, besser zu werden durch ein paar Anleitungen, durch ein bisschen Hilfestellung im Markt vielleicht selbst, dann kann er diese Journey mit mir gehen. Ja. Und das finde ich halt super, dass man muss jetzt nicht sein komplettes Sortiment umstellen, man muss auch nicht seinen Online-Shop umbauen, man muss eigentlich nur dieses Konzept einmal verinnerlichen, verstehen, sich natürlich auch überlegen, welche Journey macht denn bei mir Sinn. Mhm. Und dann kann man dadurch ganz viel rausholen aus meiner Sicht.
Ja, das ist, ich meine, das, was du gerade erzählt hast, das mit dem Baumarkt, das habe ich halt selbst erlebt. Ja, ich war, bis vor ein paar Jahren war ich noch Mieter und habe mich nie um irgendwelche Do-it-yourself-Sachen gekümmert. Jetzt habe ich ein eigenes Haus und dann fing das an. Und genauso wie du sagst, ja, mein erster Besuch im Baumarkt war, oh, ich muss mal Glühbirnen wechseln, so ungefähr, ein bisschen übertrieben. Oder halt irgendwelche Nägel in die Wand kriegen. Ja. Also die Mitte des Baumarkts bei den Kassen, die einfachen Sachen. Und dann eben, und das ist mir aufgefallen, je weiter ich dann eben immer nach links bin sozusagen, desto komplizierter wurde es, beziehungsweise auch je länger, das war auch immer schon eigentlich jedes weitere Abteil, war nichts anderes als eigentlich die Darstellung meiner eigenen Journey, was ich mir erarbeitet habe als Do-it-yourself, ja, und als Learning aufgebaut habe. Und der Punkt ist der, sowas durchlaufen fast alle. Und das kannst du jetzt, ja, in einer Kategorie kannst du diesen Progress machen oder eben durch dein Gesamtportfolio, wie auch immer. Und dann kannst du die auch alles zusammen machen. Der Punkt ist der, gut, ich bin natürlich jetzt der Nerd in diesem Thema, mich interessieren Journeys und so weiter. Dadurch ist mir das ins Auge gefallen, dass ich diese Journey durchlaufen bin und sie dementsprechend auch mich hookt. Jetzt stell dir mal vor, und das ist so das, was mich so meistens kirre macht. Jetzt stell dir mal vor, du bietest, also du als Baumarkt, ja, nehmen wir das Baumarktbeispiel. Es gibt so viele Leute, die das erleben, also die diesen Prozess durchlaufen. Am Anfang in der Mitte und irgendwann weiten die sich nach außen hin aus und beherrschen das Zeug, was sie gibt, so wie du meintest, auch mit Beton und so weiter. Es ist doch das Schlimmste, was dir als Unternehmen, als Baumarkt in diesem Fall passieren kann, dass es dem Nutzer nie bewusst wird. Dass du als Baumarkt sein Partner warst, damit der Kunde, diese eine Person, ihre Skillfähigkeit so erweitert hat, um endlich aus der Mitte wegzukommen an die äußeren Ende, wo es schwerer wird. Du warst die ganze Zeit da, du hast ihm geholfen, er hat ja mit dir Sachen umgesetzt in seinem Haus oder anders und ist dadurch besser geworden. Wenn der Kunde aber das so gar nicht wahrnimmt, sondern irgendwie jeden Baumarktbesuch als einzelnes Silo wahrnimmt, es ist unglaublich, was für ein Verlust, also so ein Potenzialverlust das ist. Ja, und das nicht klar zu machen, zu visualisieren, dabei zu bleiben, und dann auch im richtigen Moment das Richtige vielleicht darstellen zu können, ja? Weil, also sozusagen, da ist nicht so der Punkt, eher, also klar machen Baumärkte sowas, okay, jetzt ist Sommer, jetzt kaufen die Leute wahrscheinlich meistens das und so. Völlig legitim, ja, für einen Garten. Aber auch da sein zu können und zu wissen, nee, Moment mal, du hast das und das gemacht, weißt du was? Das nächste Produkt, das beherrschst du jetzt. Überleg doch mal, ob du das nicht umsetzen willst. Weil das ist die richtige, also der Skill ist der richtige Trigger und nicht die Jahreszeit. Du kannst ja weiterhin die Jahreszeit beibehalten, ja, aber das ist so viel Potenzial, was da verloren geht. Und ja, gerade also im Baumarkt, das ist mir damals ins Gesicht gesprungen, als mir das klar wurde.
Perfekt. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, was man alles machen kann. Was wären denn jetzt so KPIs oder mit welchen Herausforderungen kommen die Unternehmen auf dich zu und woran wirst du jetzt auch gemessen? Also was wären KPIs, wo du sagst, zahlt deine Leistung direkt drauf ein. Ist es der CLV oder?
Also wenn du es auf die Metaebene heben willst, auf die große, ist am Ende Customer Lifetime Value ganz häufig und Employee Lifetime Value. Ja, die Stärkung der Bindung insgesamt. Und dann hast du natürlich Dinge auf dem Weg dorthin. Weil viele dieser Sachen, also kleinere KPIs von mir aus wie Weiterbildungsprogramme durchziehen, ja, oder eben das klassische Kundenbindungsprogramm oder das Onboarding-Programm oder die, also egal ob jetzt Software oder Mitarbeiter, ja, also Kunden und Mitarbeiter. Und wenn du die gescheit machst, haben die alle einen indirekten Impact immer auf den Customer Lifetime Value hoffentlich oder den Employee Lifetime Value. Aber das sind so KPIs, die häufig genutzt werden. Wenn man es runterbrechen müsste, auf die letzten Jahre und von mir aus auch, bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, sind die klassischen Sachen, vor allem jetzt unternehmensintern, immer Recruiting, Onboarding, Weiterbildung. Und bei den Kunden ist es ebenfalls Onboarding, Produktkenntnisse, also Wissenstiefe übers Produkt, gerade wenn du komplexere Produkte wie Software hast oder sowas, oder auch Baumarkt passt genauso, ja, Sortiment in die kleineren Dinge, dass die das wertschätzen, was wir alles da haben und bewusst entscheiden können, was sie jetzt brauchen und so weiter. Bis hin eben zu, Customer Lifetime Value ist dort dann eine der großen KPIs, ja.
Ja, ja. Okay. Cool. Haben denn die Leute, die auf dich zukommen, in dem Moment schon verstanden, dass die Lösung Gamification-Ansätze wären oder kommst du über das Gesamtproblem, hey, ihr habt Herausforderungen dort?
Du
machst diesen Sprung noch.
Ja, es ist unterschiedlich. Also wir haben zum einen diesen Bereich, wo sie sagen, hey, wir haben ein Problem. Ja, und wir haben gehört, Gamification könnte was sein. Das ist dann so schwammig. So, die Kenntnisse sind meistens sehr, sehr schwammig. Das ist ein Thema. Mittlerweile, weil auch wir uns jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr so aufstellen, aber weil auch dieses Bewusstsein, also was stärkere als Bewusstsein in die Wirtschaft gekommen ist, als das Thema Gamification, ist eher das Thema der Verhaltensökonomie. Also dem Bewusstsein, dass psychologische, ich kann sozusagen eine größere Produktivität oder auch Wertschöpfung erreichen, indem ich manche Dinge nur im Kopf verändere und gar nicht in der Realität. Also diese Verhaltenspsychologie, Verhaltensökonomie. Ja. Wir hatten das ja gerade mit Kundenbindungsprogrammen. Ja, manchmal ist nur die Art und Weise, wie ich was kommuniziere. Und dann kommen manchmal Firmen und sagen, hey, pass auf, wir wissen, da ist was. Also andersrum, wir wissen, es gibt's Verhaltensökonomie, ja, Verhaltenspsychologie. Auch Nudging ist zum Beispiel ein großes Thema, was da schon ein bisschen bekannter ist, was aber auch Preispsychologie, die ganzen Sachen. Und komm doch mal bei uns rein und schau dir mal unser gesamtes Portfolio oder den gesamten Standort oder das halt unterschiedlich an und finden wir mal raus, wo eigentlich überall verhaltenspsychologische Ansätze möglich wären. Ja, und dann kommst du erstens auf die Möglichkeiten, die verschiedenen Abteilungen oder Ansätze und dann kannst du auch bewusst entscheiden, ja, auch wieder über ein gewisses Auditsystem zum Beispiel, welcher Ansatz wäre denn das passende in dem Fall? Also reden wir von zum Beispiel einem guten Belohnungsprogramm, ja, völlig legitim. In dem Kontext macht das wirklich Sinn. Oder reden wir von Nudging? Oder reden wir von einem, von mir aus, Marketing-Game? Oder reden wir von Gamification? Also das ist so mittlerweile so ein bisschen der Prozess, der sich durchgesetzt hat.
Was wäre denn, oder wenn du jetzt mal so ein Kundenbindungsprogramm raussuchen müsstest, wo du nicht selbst beteiligt warst, was wäre da dein Favorit?
Ha, da kenne ich einen seit Jahren. Ich liebe das. Das ist vom Prinz Luitpoldbad aus Bad Hindelang. Der Armin Groß, das ist der Hotelbetreiber, der hatte ein klassisches Kundenbindungsprogramm wie alle anderen Hotels, so und so viele Nächte, ja, bla bla bla, und irgendwann hast du halt mal ein Essen umsonst bekommen und so weiter. Und er hat selber gesehen, dass das jetzt irgendwie, das muss man halt haben. Also wenn du es nicht hast, sind die Leute pisst. Wenn du es hast, ist aber nichts Begeisterndes. Ja, so. Ja. Und der hat sich überlegt, wie er das besser machen kann. Und also ich war nicht beteiligt, weil er selber das schon krass durchdacht hat, aber der hat uns mal eingeladen dann, war ein Wochenende da, ein bisschen Wein getrunken, war super spannend und haben das mal bequatscht. Und der ist aber wirklich eigentlich fast, also eigentlich hat er das völlig alleine gebracht, weil er sich immer Gedanken gemacht hat, wie der Mensch funktioniert. Und der Punkt ist der, was der gemacht hat, ist, also es ist so ein Mittelalterhotel, so ein bisschen, ja, also Prinz Luitpold halt, ja, und du hast auch eine Ritterrüstung, eine Tafelrunde da und lauter so Sachen. Und was er gemacht hat, ist, noch was, und die Firma, die Hoteliersfamilie hat regelmäßig Events für gute Zwecke, die sie machen. Und daran merkt man schon, dass das schon ein bisschen authentisch vom Narrativ auch immer passen muss. Auf jeden Fall, was er gemacht hat, ist zwei Dinge. Das erste, das lapidarere, ist, er hat gesagt, okay, ab jetzt gibt's kein Gold- und Silberstatus mehr oder Bronze, jetzt gibt's Ritter und König. So, das ist erstmal banal. So, ja, erstmal kein großer Unterschied, egal ob du, wie du das Level nennst. Aber, und das war der Punkt, er hat zu seinen Leuten gesagt, okay, du hast genug Geld, also bisher war es immer so, du gibst genug Geld aus für genug Nächte und kriegst was, ein Essen von mir umsonst, ja. Jetzt hast du es auch gemacht, du hast genug Geld ausgegeben für genug Nächte und hast die Möglichkeit gehabt, den Ritterstatus zu bekommen. Aber, und da passt das Narrativ, er hat halt gesagt, pass mal auf, als Ritter kümmerst du dich ja auch um die Armen, die Schwachen, ja, man hat ja ein gewisses Ding. Also du kannst jetzt den Ritterstatus haben, du hast genug Geld ausgegeben, aber beweis uns doch mal irgendwie, dass du auch ein Ritter bist. Also er hat das ein bisschen schöner formuliert und gut gemacht. Daraufhin haben manche Leute zurückgeschrieben, so, ja, hier, ich habe halt Geld gespendet. Na gut, einfach. Also der hat jetzt nicht gesagt, du musst das und das machen, ja, sondern einfach, zeig's uns. Mhm. Andere waren mit ihrer Familie bei einer Obdachlosenküche geholfen. Ja, und haben also Zeit reingesteckt und haben daraus einen Bericht geschrieben und 2-3 Seiten Briefe zurückgeschickt. Ich meine, bitte, wer kriegt denn so ein Engagement bei einem Kundenbindungsprogramm? Und dann schreiben die Leute mit, hey, wir wollten es eh immer machen, aber jetzt hatten wir den Grund und bla 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 und fast schon danke. Ja? So, das Spannende hier sind 2 Faktoren. Der eine Punkt ist, die Leute haben eben sind nicht nur den leichtesten Weg gegangen. Also nicht nur, ich habe 5 € gespendet, sondern wir haben was gemacht. Die haben sich danach auch noch hingesetzt und es dokumentiert und als Feedback zurückgegeben. Und was ja noch passiert ist, jetzt mal rein von der Logik her, vorher hast du einfach genug Geld ausgegeben, du hattest es. Jetzt musstest du das Geld ausgeben und du musstest was machen. Also er hat es ja dir als eigentlich noch schwerer gemacht, die Belohnung zu kriegen. Ja, und der emotionale Faktor, das drüber Gerede, das Feedback, war um ein Vielfaches besser, positiver, höher und bindender, ja, als es vorher war, nur mit dem Geld. Das ist für mich eines der genialsten Beispiele. Und ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, was er gemacht hat. Er hat ein bisschen logisch nachgedacht, was wissen die Leute zu wertzuschätzen, wo haben wir gewisse Werte. Er hat auch noch ein Kundenbindungsprogramm gemacht, was ganz klar vom Narrativ mit ihm als Hotel verbunden ist. Da kann jetzt nicht eine andere Hotelkette kommen und sagen, ja gut, du bist jetzt Ritter, König, mach mal. Na, geht nicht. Das ist total banane. Passt vom Narrativ her nicht. Die können ihr eigenes erfinden, ja. Dann hast du, aktuell ist es ja so, sozusagen, wenn ich 20 € ausgebe und dafür ein Essen umsonst krieg, dann kann ein anderes Hotel sagen, hey, bei mir gibst du 18 € aus und kriegst ein Essen umsonst. Also wir sind 2 verschiedene Hotels, ein selbes Prinzip, genau. Man kann geil konkurrieren. Geht bei dem nicht. Jeder hat seine eigene Story, sein eigenes Narrativ. Und es ist nur analog gewesen. Ja, mal davon ab, es ist nur per Brief gemacht, was natürlich auch wieder zum Narrativ passt. Ja, hast ja nicht als im Mittelalter SMS verschickt oder E-Mails, sondern Briefe geschickt. Auch das, unglaublich. Und da kann man sich ja vorstellen, Es war nur analog, wie, also erstmal, das hat nicht viel gekostet. Es war natürlich verdammt mutig, genau, aus meiner Sicht, von ihm aus das zu machen und sich bewusst zu sein, dass manche Leute das vielleicht nicht so toll finden, aber die Frage ist, die Leute, die das nicht so toll finden, erstens heißt das nicht, dass die nicht wiederkommen, ja, weil, wie gesagt, so, wir sind nicht alles diese Jäger, wie alle jemand denkt, ja, dann würde ich auch, also wir, selbst wenn ein anderer Laden mir mehr Payback-Punkte gibt, aber ich muss 5 Minuten weiter laufen, rennen die meisten trotzdem zu dem, der näher dran ist, ja, und das hat er einfach, also ich finde es genial.
Ja, ich finde es einen sehr guten Punkt bezüglich des Muts, den man braucht, um so eine Aktion auch zu fahren. Oder das ist eine Sache, die wir am Anfang immer machen, ist erstmal zu identifizieren, wer ist denn der Kunde, den du in diesem Programm denn haben möchtest. Weil, wie du sagst, es wird nicht alle ansprechen und vielleicht finden es manche auch wirklich nicht so toll. Aber die hättest du sowieso, also vielleicht ist es dann der Pfennigfuchser gewesen, der wegen dir bei dir war, weil er für 2 Euro günstiger da ist, und der springt aber sowieso sofort ab, wenn dann jemand anderes das noch günstiger macht. Deswegen finde ich, ist das ein zentraler Punkt am Anfang, das zu identifizieren und dann aber stringent diese Story, die auf den ja, wie sagt man, profitabelsten Kunden oder die Persona zugeschnitten ist, dann auch wirklich durchzuziehen. Genau.
Ja.
Nee, das fand ich super an der Stelle, weil wir es zeitlich nicht mehr ganz reinbekommen. Mein persönliches Highlight-Programm, von dem du mir erzählt hast oder wo du, glaube ich, auch selbst maßgeblich beteiligt warst, ist mit den Rennwagen gewesen. Da würde ich einfach sagen, wer das wissen möchte, der kann gerne einfach mir eine Nachricht schreiben. Und dann können wir das gerne einmal miterzählen. Denn in Anbetracht jetzt auf die Folgenlänge, vielleicht müssen wir auch einfach nochmal einen zweiten Punkt oder eine zweite Folge aufnehmen. Was wären denn, wenn du jetzt, also die meisten Zuhörer sind aus der E-Commerce-Bubble, haben ihre eigenen Online-Shops, und was wären denn Quick Wins, wo du sagst, wenn ihr, damit könnt ihr mal gut in das Thema Gamification reinstarten?
Ja.
Was wäre so die erste Maßnahme, die man...
Also das Wichtigste aus meiner Sicht, oder darüber hatten wir jetzt schon gesprochen, im Intrinsischen beziehungsweise auch im Spielerischen geht es ja darum, dass man merkt, hey, ich habe mir was erarbeitet, erobert, ich bin besser geworden, wie auch immer. Im E-Commerce ist es ja meistens so, dass wir jemanden mit der Nase draufstoßen wollen, dass das Beste für ihn ist, um dann möglichst schnell zum Checkout zu kommen. Und versteht mich nicht falsch, also ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn meine Leute im Online-Shop das machen, ja, das ist genial. Aber der auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, also der Punkt ist der, wenn ich vorher ihnen aber helfe, dass sie gefühlt bewusst eine Entscheidung treffen, aus den 3 Produkten nehme ich das aus diesem Grund. Und ja, und zwar, da rede ich jetzt nicht davon, weil, ich zahle weniger oder ich kriege statt 5 Featuren, kriege ich 6, wenn ich dasselbe zahle oder wie auch immer, dieses Rationale, sondern wenn Leute eher diesen qualitativen Mechanismus denn das sind, das habe ich verstanden und du hast mir noch Informationen gegeben, jetzt habe ich irgendwie, das konnte ich auf mich anpassen, das passt eher zu meiner Persona, deswegen nehme ich gezielt das und nicht das. Das ist schon der erste Schritt, das klingt zu banal, aber wenn dann klar wird, dass ich aus diesem Grund, also dass du mir als Unternehmen, und ich muss mir nicht auf YouTube und Google woanders, sondern dass du mir geholfen hast, vielleicht, du hast mir Informationen gegeben, die auch dafür hätte sorgen können, dass ich gar nicht das Teure nehme, sondern das Günstigere, weil das in dem Moment besser passt, dann kommunizierst du das, dann fängt das schon an. Und der große Mehrwert entsteht natürlich dann, wenn wir beim Upselling, also später beim Nachkommen, bei der Kommunikation, ja, also wenn der Kauf durch ist, wenn man dann versucht, den nächsten Kauf an dieser Stelle anzusetzen. Also nicht wieder von vorne beginnen, ne, jetzt hast du was Neues, sondern zu sagen, weil du da jetzt schon mit uns den Weg gegangen bist, dass du dich da schon besser entschieden hast, hast du das und das gemacht, schau her, deswegen ist das Nächste oder deswegen kannst du auf diesem Wissen jetzt ansetzen und das nächste Produkt dir aussuchen. Und so fängst du halt an, diese Journey reinzukriegen.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss einmal die 3 Standardfragen, die hier jeder im Podcast beantworten muss. Und zwar die erste wäre, welches Projekt oder welcher Trend im E-Commerce ist deiner Meinung nach überbewertet und warum?
Welcher Trend und welcher? Das ist halt immer aus der Sicht. Sagen wir mal so. Also die ganzen Quiz und Glücksrad-Gewinnspiele, die sind komplett überbewertet.
Sehr gut. Also quasi das, was in der Temu-App hauptsächlich passiert.
Genau, also auch da wieder, Temu ist super erfolgreich. Ja, aber die haben gar kein Interesse daran, Kundenbindung aufzubauen. Also das ist der Punkt. Wir sprechen jetzt aus einer gewissen Linse. Ja, es gibt immer für alles das Argument.
Ja, klar.
Aber aus meiner Linse her betrachtet und das, wonach immer alle schreien ja immer nach Kundenbindung und nach eben Durchschnitts Customer Lifetime Value und so weiter. Oder Churn, ja, ein großes Thema. Und da sind das genau die falschen Mittel, die zwar so bunt und toll daherkommen, man erstmal denkt, klar, jeder will das machen, aber keiner macht sich wirklich über die psychologischen Konsequenzen Gedanken.
Ja, perfektes Statement. Welches Event kannst du für dieses Jahr empfehlen? Wo bist du gegebenenfalls selbst unterwegs?
Oh Mann, das ist ja jetzt seit Corona auch nicht mehr so einfach. Mhm. Ich muss zugeben, ich bin aktuell sehr, sehr viel unterwegs im Bereich, also Zukunft Personal, das ist ein Thema, wo ich jetzt viel unterwegs bin. Das ist natürlich jetzt nicht der E-Commerce-Shop-Bereich. Campix, die Campix kann ich empfehlen. Ja, mit Doppel-X, die finde ich cool. Da bin ich auch immer wieder gerne. Und kriegt das auch mit. Weiß nicht, wer die kennt. Also die haben sich ja sehr schön. Content Marketing sind die stark unterwegs. SEO sind die stark unterwegs. Also auf jeden Fall für den E-Commerce super interessant. Und der Marco Young, der das veranstaltet, ist einfach mal ein Charakter. Wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Genau. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Top. Und dann die letzte Frage. Welcher Person sollte man deiner Meinung nach unbedingt auf Social Media folgen?
Wen ich genial finde, und da reden wir gerade über das Thema, weil wir die Verhaltensökonomie hatten, er ist komplett unterschätzt aus meiner Sicht, ist Rory Sutherland. Also R-O-R-Y und Sutherland. Er ist Vice Director, glaube ich, bei Ogilvy. Ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Also diese berühmte Marketing-Werbefirma aus England. Und er hat dort schon vor Jahren die Verhaltenspsychologie, das Department aufgebaut. Es gibt super viele Talks von dem im Netz, auf YouTube. Der macht super Vorträge, immer wieder. Da lernt man sehr, sehr viel im Bereich, gerade auch Marketing und aber der Verhaltenspsychologie und halt auch noch super, wirklich entertainmentmäßig und auf den Punkt gebracht erzählt. Unglaublich guter Junge.
Perfekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, da war auf jeden Fall einiges dabei. Ich hoffe, die Leute hatten Zettel und Stift zur Hand, um sich ein paar von den ganzen Tipps mitzunehmen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Roman, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Ich denke, wir hören uns sowieso bald wieder. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Follow-up-Session, weil wir noch einige Use-Cases so in der Tasche haben. Mhm. Aber genau, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir vielmals für die Einladung. Danke.
Vielen Dank. Ciao.